Hare Krishna. Schwester?
Wie heißt sie nochmal?
Maya.
Maya, du singst unglaublich gut, Maya. Wirklich. Ich habe es bis hier gehört. Von deinem Mund zu meinem Ohr.
English and English translation.
Okay. Translation into English.
Tribanga, kannst du vielleicht übersetzen?
Ja. Yeah.
Maybe you can go to Tribanga into that corner and he will translate for you. Wir brauchen eine russische Übersetzung.
Jane, könntest du so gut sein, das Harmonium zum Gadata zu tragen? Das werden wir brauchen. Ist es für euch bequem? Sonst könntet ihr ein bisschen aufrücken und wir könnten ein bisschen lockeren Rahmen untereinander schaffen. Das so, noch einmal möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken im Namen der Leitung unseres Tempels hier, dass ich heute unter euch sein kann. Ich möchte mich auch gleichzeitig sehr bedanken für eure Teilnahme an diesem Programm. Mein Thema heute heißt die Kunst des Kirtans. Ich sage nur ganz kurz für diejenigen, die nicht so oft hierher kommen, Kirtan ist das, was wir eben gemacht haben. Es ist eine Meditationsform, wo man über ein Mantra meditiert, indem man es singt. Und für diejenigen, die einen spirituellen Aspekt dazu bringen oder einen, sagen wir mal, einen gottbezogenen Aspekt, ist es das Singen der göttlichen Namen, eine Verherrlichung Krishnas. Und der Zweck dieser Sache, dieses Kirtans, ist es, wirklich aus dem materiellen Bewusstsein herauszukommen und auf eine andere Bewusstseinsstufe zu kommen, eine spirituelle Bewusstseinsstufe, wo uns je nachdem, wie wir Kirtan singen, entweder einfach nur die störende Einfluss des Geistes weggeht und wir voller Frieden werden, oder wenn wir es eben singen als Verherrlichung Gottes, den göttlichen Namen singen, dann haben wir Gemeinschaft mit Krishna. Und ich möchte über diese beiden Dimensionen des Kirtans gerne sprechen heute. Kirtan ist bekannt geworden, nicht nur unter den Geweihten Krishnas, die Krishna verehren, sondern auch in der Yoga- und Meditationsszene. Und beide, diejenigen, die einfach nur an Meditation interessiert sind, und die geweihten Krishnas singen Kirtan, wobei sie unterschiedliche, sagen wir mal, Ziele vor Augen haben. Die geweihten Krishnas möchten in die Gemeinschaft Krishnas treten und die Menschen, die einfach nur zunächst einmal daran interessiert sind, innerlich zur Ruhe zu kommen, möchten ja einfach diese innere Gelassenheit entdecken und diesen Zustand, wo sie nicht ständig von den störenden Gedanken besetzt und beeinflusst werden. So, ganz gleich, was der Approach oder die Zuwendung zum Kirtan ist, eine Regel gilt für beide Arten von Gruppen, die sowohl für die Yogis als auch für die Bhaktas, nämlich, dass sie sich während des Kirtans absorbieren, vertiefen, ganz ausrichten. Ich hatte vor, ja, eigentlich letztes Wochenende, das letzte Wochenende, das geht immer so schnell. Da war ich in Belgien und da war ein großes Kirtan-Singen veranstaltet worden, wo 1000 Bhaktas daran teilgenommen haben, was aber auch über die, Fernsehkanäle, Cable TV, ausgestrahlt wurde, und in Indien sind viele Cable TV Sender sehr interessiert an diesen Kirtan singen, besonders denen, die im Osten stattfinden. Und das war ein größerer Event und ich wurde dort gebeten, einen kleinen Vortrag zu geben oder einen kleinen Einblick über die Kunst des Kirtan Singens. Und ich habe meinen Zuhörern ein Erlebnis geschildert, wo ich das erste Mal dieses erste Prinzip im Kirtan Singen, das Vertiefung feststellte. Ich war damals noch sehr jung und hatte mit den Devotees aus Deutschland meinen spirituellen Meister in Paris besucht, der dort eine Reihe von Vorlesungen an einer, in einer großen Halle, die der Universität angeschlossen war, gab. Und der Tag kam, wo die Vorlesungen zu Ende waren und wir uns verabschieden wollten. Aber wir hatten ihm ein Geschenk mitgebracht für die kalten europäischen Klimazonen. Wir hatten eine total gute Decke aus deutscher Lamswolle dabei. Und die wollten wir ihm zum Abschied überreichen. Ich fragte also seinen Assistenten, wo wir Srila Prabhupada treffen können. Und er deutete eine Treppe hoch und sagte, dort am Ende der Treppe ist sein seine Tür. Da gibt es nur eine Tür, also ihr könnt es nicht verpassen. Und da ist er drin. Und so gingen wir dann mit fünf Devotees und dieser riesen Decke aus Lamswolle die Treppe hoch und klopften. Er hörte nichts. Dann machte ich die Tür, also nicht ich, sondern jemand von uns, die Tür ganz vorsichtig auf und spähte hinein und es war niemand da. Wir gingen also wieder zurück und sagten dem Assistenten, Prabhupada ist vielleicht auf einen Spaziergang oder ist auf alle Fälle nicht in seinem Zimmer. Aber der Assistent sagte, ihr müsst richtig schauen, natürlich ist er im Zimmer. Ich wüsste, wenn er nicht in seinem Zimmer ist, dann sucht nochmal. Und dann bin ich nach oben gegangen, sind wir nach oben gegangen und diesmal wurde ich, der Jüngste und der Kühnste war, gebeten, den Trupp anzuführen und in die Höhle des Löwens zu gehen. So fühlten wir uns damals, weil wir noch sehr jung und unerfahren waren und hier eine spirituelle Größe war. Wir gingen also rein und ich kann mich noch erinnern, ich ging dann in die Mitte des Raumes rein, schaute, wollte gerade anfangen unter den Schreibtisch zu schauen oder hinter die Gardinen, vielleicht war er auf dem Fenstersims, also ich wollte ihn finden, als ich ein Gefühl hatte, dass er hinter mir ist. Ich drehte mich um und sah ihn dann, ich weiß nicht genau, wie man das im Deutsch ausdrückt, im Schatten der Tür, würde man in Englisch sagen. Also wenn das die Tür ist und die geht so auf, ja, dann wäre the shade of the door. Gandhara, du bist doch ein, was du, man, wie sagt man, wie nennt man diesen Bereich?
Hinter der Tür.
Wie bitte?
Hinter der Tür.
Hinter der Tür, ja, so einfach. hinter der Tür. Danke, du hast da treffsichere Ausdrucksweisen. Sage ich Ihnen also, hinter der Tür, er saß auf einem Schaukelstuhl und konzentrierte sich und chantete die heiligen Namen, Hare Krishna, Hare Krishna, und konzentrierte sich so da rein, dass sein ganzes Bewusstsein dermaßen absorbiert war, dass also zunächst einmal überhaupt kein Platz für irgendwas anderes war. Und ich schaute ihn dann an, drehte mich um und wollte ihn ja nicht stören, wenn man jemanden so in der Meditation versunken sieht. Dann hat man natürlich auch sehr viel Achtung davor und wurde dann unterbrochen, irgendwann mal von in meiner Betrachtung, unterbrochen von Srila Prabhupada, der so fragend sagte, so, das war, ich kann es jetzt nicht genau nachmachen, ich will es auch nicht imitieren, so, also, so, was kann ich für dich tun? Ich hatte in diesem Augenblick, in dem es mir so schien, als würde die Zeit stillstehen, einen ganz tiefen Einblick in das, was es bedeutet, vertieft zu sein, absorbiert zu sein. Und zwar in einem Maße, dass alle anderen Gedanken ausgeschaltet und zunächst einmal nicht präsent sind. Und ich sagte dann, Srila Prabhupada, wie came to say goodbye, aber wir haben noch diese erstklassige, und da habe ich einige Adjektive gebraucht, fantastische, hochqualifizierte Wolldecke für dich mitgebracht. Und Papa deutete dann auf sein Bett, ich soll es dort hinlegen. Und wir wollten noch nicht weiter stören und sind rausgegangen. Aber mit mir habe ich eben etwas aus diesem Raum gebracht. Etwas, was ich heute mit Zuversicht euch als das erste Prinzip in der Kunst des Kirtans vorstellen kann. Die totale Absorbierung. Das ist sehr wichtig. Stellt euch euer Bewusstsein bitte einmal wie einen Raum vor. In diesem Raum geschieht etwas. Durch die Sinne kommt dort Wahrnehmung hinein, seht also etwas wie hier diesen Raum, diese schönen Wände und die Leuchten, die diesen absolut faszinierenden Ostcharm man sieht einfach, und eure Nachbarn, die da sitzen, einige von ihnen kennt ihr, einige noch nicht. Es werden Dinge, ihr werdet euch über Dinge bewusst. Es kommen aber auch Gedanken in uns, diesen Bewusstseinsraum, die wie ein ständiger Strom kommen. Oh, ich muss heute vielleicht noch ein Süppchen kochen. Und oh, ich habe total vergessen, die E-Mail zu beantworten, diese dringende. Und tausend andere Gedanken, vielleicht, und das hoffe ich auch zu diesem Thema, das ich heute vortragen möchte, die Kunst des Kirtans, Gedanken und dann die Emotionen, die ständig gehen. Und dann kommen in diesem Bewusstseinsrahmen natürlich von ganz unten, von einem Bereich, den wir oft zudeckeln, aus dem Unterbewusstsein, nämlich Stimmungen. Ach, ich fühle mich hier sehr, sehr wohl. Ach, ich fühle mich hier ein wenig eingeengt in meiner Bewegungsfreiheit. Nicht so Stimmungen wie Freude und beengt sein, treten auf. In diesem Bewusstseinsrahmen kommt täglich, so hat es einmal ein Psychologe definiert, sowas wie 57.000 Eindrücke, die da durchgehen. Es ist ein ständiger Strom, ein ständiger Besuch, von denen einige Besucher mehr prominent sind, das heißt, wir nehmen sie deutlicher wahr. Andere Besucher jedoch beeinflussen uns aus einem eher unwahrgenommenen Bereich dieses Bewusstseinsraums. Die stehen da hinter den Vorhängen und denken und führen uns. Und das ist ein ständiger Fluss, der für die meisten Menschen niemals ablässt, der ständig genährt wird, der auch in der Nacht noch weiter fließt, wenn wir träumen und die ganzen Eindrücke, die wir über den Tag gemacht haben oder zu anderen Zeiten auch, die kommen da rein und es ist etwas, was uns total bedingt und uns nicht aufatmen lässt und uns nicht meditieren lässt. Es gab einmal das ist eine wahre Geschichte, einen deutschen Geschäftsmann, dem das wirklich zu viel wurde, dieser ständige Strom im Bewusstsein, und der einfach abschalten wollte und zu einem Kloster, einem buddhistischen Kloster nach Nepal ging. Dann gab es sehr strenge Aufnahmebedingungen. Der Mönch, der den Geschäftsmann begrüßte, sagte, also du kannst hier nur in das Kloster hinein, wenn du dich von allen Besitztümern entledigst. Einverstanden, sagte der Deutsche. Und du musst dich von allen Bindungen, Familienbindungen lösen, jedenfalls in der Zeit, wo du im Kloster bist. Einverstanden. Der Mensch sagte, dann haben wir hier diese Sandalen und dieses Gewand für dich. Das ist, was wir hier tragen. Das musst du auch tragen. Einverstanden. Und noch eins, sagte der Mönch. Alle 10 Jahre wird ein Mönch kommen und dich aus der Zelle, in der du meditierst. Zellen sind also nicht etwas, was nur im Gefängnis gibt. Das gibt es im Kloster, aber da sind sie nicht abgesperrt in dem Sinne. Alle 10 Jahre wirst du abgeholt und zum Meister begleitet und du kannst dann zu ihm etwas sagen. Du musst dich aber kurz fassen, es dürfen nicht mehr als 2 Worte sein und er wird dann wird dir dann weiterhelfen. Einverstanden, sagte der Geschäftsmann, der genau so was suchte. Ne? Eine völlige Unterbrechung seines normalen Lebens mit diesem teuflischen materiellen Bewusstsein, was ihn fast umbrachte. So nach ungefähr 10 Jahren klopfte jemand an die Zelle. Er fühlte sich, er war da. er bekam ja zu essen und so weiter und so fort, und brachte ihn zum Meister. Und setzte sich vor dem Meister nieder, sah den Meister und sagte seine zwei Worte: wenig essen. Der Meister nickte, und das war das Ende der Audienz. Er ging also weiter zurück in seine Zelle, und nach weiteren 10 Jahren wurde er wieder zum Meister gebracht. Und der Meister schaute ihn wissbegierig an, was diesmal seine zwei Worte sein würden, und er sagte: hartes Bett. Der Meister nickte wissend und lächelte. Dann ging er, also mir, das war seine Reaktion oder seine Belehrung. Dann ging er zurück. Nach weiteren 10 Jahren, er war jetzt schon ein bisschen müde und ging mit schlurfendem Schritt zum Meister. Es war also nicht ein einfaches Leben für ihn in diesem Kloster. Er setzte sich hin. Der Meister schaute ihn erwartungsvoll an. Und er sagte zwei Worte: ich gehe. Da brauste der Meister total auf. Er verlor total die Selbstkontrolle und sagte: dann geh doch endlich. Seit 30 Jahren ist alles, was du tust, lamentieren. Über Essen, über das Bett. Was machst du denn hier? Du bist gar nicht hier. Du bist gar nicht im... Du hast das alles überhaupt gar nicht verstanden. Auf Wiedersehen, das ist wesentlich besser für dich. Und er ging zurück. So. Ich glaube, ganz vielen von uns geht das so beim Kirtan singen. Obwohl wir da sind, obwohl wir Kirtan singen, ist doch dieser Gedankenstrom, dieser zwanghafte Gedankenstrom unserer Bedingtheit noch immer am Wirken, wie bei diesem deutschen Geschäftsmann. Wir sitzen auf dem Boden, weil das so schön indisch ist, und wir singen auch gerne mit, weil das weiß man, das ist gut, und es ist auch eine schöne Atmosphäre, und manchmal fühlen wir, gerade wenn der Kirtan-Sänger wie Sadashiva Shiva so ein glücklicher, energetischer Kirtan macht, ich bin am richtigen Ort. Aber alles, was dazu uns spricht, ist noch immer dieser bedingte Gedankenfluss, der agiert und reagiert in einem ganz bestimmten, verstehenden Mustern, die wir alle in uns tragen. Und von einer Transzendenzerfahrung kann in dem Sinne noch keine Rede sein. Es ist natürlich nicht ganz umsonst, aber und es hat total, es hat schon eine Wirkung, aber der ist anders als bei diesem deutschen Geschäftsmann im Kloster, aber der Punkt ist noch nicht richtig getroffen worden. Der Punkt der Absorption, der Versenkung, der Vertiefung, erst dann, wenn wir loslassen von diesem Gedankenstrom, wenn wir ihn unterbrechen, indem wir unsere Gedanken ganz auf das Mantra ausrichten, kann das Mantra in uns etwas machen. Es wird das Beispiel gegeben, wie ein Öltropfen, der auf ein Blatt Papier kommt, so kommt das Mantra in das Herz. Und genauso wie der Öltropfen sich dann verbreitet und das Papier durchdringt, so fängt das Mantra, wenn wir uns absorbieren und vertiefen, unser ganzes Wesen zu durchdringen. Das kann so tief gehen, dass selbst physische Schwierigkeiten wie postoperative Schmerzen, das ist gerade mein Thema, weggehen, während das Mantra durch den grobstofflichen und den feinstofflichen Körper dringt und seine Wirkung entfaltet. Das ist, es gab ein spirituellen Meister in unserer Linie, in unserer Traditionsfolge oder Übertragungslinie, wie man sagt, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, der tatsächlich den Schülern, die krank in seinem Tempel waren, das kommt vor, sagte, bitte richtet euch ganz auf das Mantra aus und ihr werdet sehen, dass selbst die Krankheit durch die Schwingung dieses göttlichen Mantras zurückgedrängt und schließlich beseitigt wird. So, und das ist etwas, was geschehen kann, wenn wir tatsächlich diese Absorbierung, diese Vertiefung machen. Und ich möchte euch wirklich bitten, wir machen gleich ein kleines Experiment alle zusammen, dass ihr in der Zeit wirklich versucht, euer Bewusstsein tatsächlich ganz an das Mantra zu binden und das Mantra euch dann bewegen zu lassen. Ich habe gerade ein Gedicht geschrieben, das Gedicht heißt Der göttliche Elefant, wo ich gesagt habe, das ist ungefähr so, oh müder Reisender, du bist erschöpft zusammengesunken und weißt nicht mehr weiter. Schau doch jetzt einmal von einer anderen Perspektive und du wirst feststellen, dass du die ganze Zeit angebunden bist an den Fuß eines göttlichen Elefanten. Wann wirst du die Illusion aufgeben, selber der Mover zu sein und verstehen, dass du that you are the moved. In Deutsch klingt das alles so komisch immer. Wann wirst du aufgeben zu denken, du bist der Handelnde und feststellen, dass du geleitet wirst und gelenkt wirst, wie jemand, der mit dem Elefant geht. So, wenn man im Mantra drin ist, im göttlichen Mantra, und absorbiert ist und verbunden ist, wird man plötzlich diese Kraft spüren, die einen vorwärts bewegt. Und das ist nicht irgendein, sagen wir mal, ein schöner Talk und es ist nicht praktisch wahrnehmbar. Doch diejenigen, die sich absorbieren und dieses erste Prinzip in der Kunst des Chantens einhalten und bewusst versuchen, können das merken. Wir haben gerade eine Messung gemacht mit so Elektroden am Körper, wo wir in unserem Gorabha waren, wo eines der Mitglieder einfach mal messen wollte, wie sie über den Tag, was dort in den Nerven so geschieht. Und zur Zeit der Mantra-Meditation, das war eine sehr vertiefte Mantra-Meditation, hatten sogar diese Elektroden feststellen können. Das hat der Arzt dann analysiert und war total hin und weg und ist vor Freude fast getanzt auf dem Schreibtisch, dass die Nerven unglaublich sich verändert hatten. Das war ein Bild, was es sonst nicht über die 24 Stunden gab. Ein Idealbild für den Zustand des menschlichen Körpers. So, erster Punkt, Absorbierung, sodass das Mantra wirken kann. Aber wenn wir uns nicht absorbieren, kriegen wir nur mehr von dem Alten, das heißt unserem ständigen Gedankenstrom, der also uns der sehr bedingt ist. Das ist aber wirklich das totale, sagen wir mal, das ist etwas, was man für den Anfang vielleicht beherzigen muss. Es gibt einen Punkt, wo wir viel, viel weiter gehen können bei der Kunst des Kirtans. Und ich möchte, weil viele von euch sehr fortgeschritten im spirituellen Leben sind, gerne darüber sprechen, darüber aussprechen. Dieser erste Punkt, das ist mir für Menschen interessant, die sich für Yoga interessieren und für Meditation und für diese Dinge. Jetzt kommt ein Punkt für Menschen, die sich gerne für Bhakti interessieren und tiefer gehen möchten in der Kunst der Bhakti. Ich habe mir dazu ein paar Notizen gemacht. Und Bhakti oder diese spirituelle Liebe kann sehr leicht im Kirtan ins Herz eines singenden Devotis kommen, wenn er darauf Acht gibt, dass er sich entledigt beim Kirtan singen von dem falschen Stolz, der kommt, wenn man reich ist, wenn man viel weiß, wenn man viel erlangt hat im Leben. Und diese Liebe kommt dann, wenn das Herz leer ist von Stolz und setzt sich auf den Thron des inneren Herzens hin. Es heißt in dem Bhakti-Sandarbha von Jiva Goswami, im Kali-Yuga nützen Yoga, das Studium der Veden, das Auf-sich-Nehmen von harten Anstrengungen zur spirituellen Vollkommenheit und auch Opfer relativ wenig. Doch wenn sich die Menschen des Kali-Yugas, dieses Zeitalters, treffen und Sankirtan machen, können sie sehr schnell vollkommen sein. Und das liegt an einer guten Eigenschaft im Kali-Yuga. In diesem Zeitalter ist es sehr einfach für Menschen, frei von Stolz zu sein, weil sie keine guten Eigenschaften haben. Ich weiß, als ich das erste Mal hörte, was? Gerade im Kali-Yuga sind die Menschen so unglaublich von sich eingenommen, dass sie ihre schlechten Eigenschaften leuchten. Ist wieder Witz über den Geistesfahrer. Der Geistesfahrer ist auf der Autobahn, auf der falschen Seite, nicht? Und hat das Autoradio an und im Autoradio kommt plötzlich eine Warnung. Achtung, Achtung, Achtung! Auf der Autobahn Salzburg-München ist auf der gegenüberliegenden Fahrseite ein Geistesfahrer, der mit großer Geschwindigkeit da längs kommt. Und der Geistesfahrer sagt, ein Geistesfahrer? Hunderte! Verstehst du das? Ich bin auf der richtigen Seite. Die Leute, die mir entgegenkommen, sind auf der falschen Seite. Das sind die Geistesfahrer. Und so ist es auch im Kali-Yuga. Die Menschen leuchten so ihre in einem spirituellen Sinne gar nicht so super qualifizierte Situation. Und deswegen sagt Bhaktivinoda Thakur, du musst dich bemühen um diese Eigenschaft, dass du frei wirst von einer falschen Selbsteinschätzung. Er sagt, wenn du den Wunsch hast, Krishnas Namen zu singen und seine Herrlichkeiten, mache alles, was in deinen Kräften steht, um die notwendige Qualifikation zu bekommen. Das heißt, entwickle vier Eigenschaften in deinem Leben. Bescheidenheit, wie die eines Grases, Mitgefühl anderen gegenüber, wie das Gefühl eines Baumes, der anderen dient durch seine Schatten und seine Früchte, Respekt für andere und die weltliche Position sollen dir gleichgültig sein. Bhaktivinoda Thakur erhebt seine Stimme und weint. Wann, o Herr, wirst du mich qualifiziert dazu machen, dass ich endlich deinen heiligen Namen chanten kann? Dieser Punkt wurde sehr, sehr deutlich von Chaitanya Mahaprabhu, einem seiner Geweihten, gezeigt, dem Shuklambara das Brahmachari. Ja. Ich muss euch ein bisschen etwas über Shuklambara sagen. Das war ein Asket, der in einer Hütte, die er aus Stroh gebaut hatte, am Ufer der Ganga saß. Er nahm nur eine einzige Mahlzeit am Tag zu sich, die aus erbettelten Bruchreis bestand. Bruchreis ist also ein Reis, der ganz wenige Nährstoffe hat. Das ist so, was die normalen Leute so übrig lassen. Und den ganzen Tag über bis zum Mittag war Shuklambara beschäftigt in seinen spirituellen Übungen, und dann um die Mittagszeit ging er los mit so einem braunen, abgenutzten Bettelsack und kam an die Tür der Leute und sagte: Bhikshu Dehi, gib mir bitte Bhikshu oder Almosen, die man für einen Asketen also gibt, nämlich so einfache Nahrungsmittel. Shuklambara hatte eine besondere Liebe, und zwar besuchte er Pilgerorte Indiens, und zwar besonders die schwer zugänglichen, wie zum Beispiel Badrinath, Kedarnath, Dwaraka hatte er erreicht. Und den ganzen Süden hatte er bereist. Zu der Zeit musste man die Dschungel im Süden durchqueren, und da gab es keine richtigen Wege, sondern nur die Trampelpfade von Elefanten. Und deswegen wurden oft Mönche, die auf Pilgerpfad waren, auf den Trampelpfaden von Tigern erbeutet. Ja, da gibt es ganz viele Grabmäler, wo man so die verbrannten Überreste oder die kremierten Überreste eines Mönches hat, und über ihn sind so zwei springende Tiger aufgebaut. Das ist Shuklambara tat alles für seine spirituelle Entwicklung. Eines Tages dann traf er Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu wird von uns auf dem Altar verehrt. Ihr seht ihn auf der rechten Seite, dieser beiden Gestalten, die ihre Hände so glückselig nach oben heben im Singen der heiligen Namen. Er ist der Yoga-Avatar, der Avatar für dieses Zeitalter, der das Chanten der heiligen Namen gebracht hatte. Und er sagte: Weißt du, Chaitanya Mahaprabhu, ich reise zu ganz vielen heiligen Orten und habe die alle schon bereist, aber mein Herz ist innerlich noch nicht voller Frieden und frei von Leid. Ich war in Vrindavan, in Dwaraka, sogar im Süden Indiens und überall, aber mein Herz ist unstet. Und ich sehe an dir, dass dein Herz friedlich ist und durchdrungen ist von der Königin der Bhakti, der selbstlosen Liebe zu Gott. Und du bist voller Glückseligkeit und du strahlst es aus. Bitte, wenn es dir gefällt, bitte gebe mir nur einen Tropfen dieser Liebe in mein Herz. Shuklambara dachte bei sich: Ich bin so qualifiziert. Ich habe diese Pilgerreisen abgeschlossen und bin so qualifiziert. Ich bin wirklich auf der Ebene. Ich weiß nicht, ob manche von euch sind, die schon mal gepilgert. Bestimmt. Ich sehe hier einige von euch, die regelmäßige Pilger sind. Und ihr wisst, was ist, wenn man so eine Reise gemacht hat und auch die Anstrengungen dieser Reise hinter sich gebracht hat. Man hat das Gefühl, man hat was erreicht. Nicht? Oder wenn man sogar noch Dandavat Parikrama gemacht hat und verschiedene Sachen. Und denkt: Ich habe was geopfert für meine spirituellen Leben. Ich gehöre nicht zu diesen Pseudospiritualisten, die sich nur was Schmuckstück auf einen Anhänger kaufen und dann ist alles klar. Nein, ich habe mich angestrengt. Ich sollte deswegen qualifiziert sein, Liebe zu Krishna oder Bhakti zu bekommen. Das war sein Gedanke. Aber Chaitanya Mahaprabhus Antwort war unerwartet hart. Er sagte, an den heiligen Orten gibt es viele Hunde und Schakale. Meinst du, die sind deswegen qualifiziert, weil sie da wohnen? Glaubst du, du bist sehr rein, weil du dreimal am Tag ein Bad in der Ganga nimmst? Die Fische nehmen am laufenden Band ohne Unterbrechung ein Bad in der Ganga. Die kennen nur die Ganga und das Leben in der Ganga. Oder bist du vielleicht qualifiziert, weil du nur vegetarisch isst oder in Berlin vegan isst? Schau dir den Büffel an. Er isst die gleiche Speise. Also vegetarisch. Glaubst du, weil du so viel meditierst, bist du qualifiziert? Der Kranich steht auch ganz still und mit unbewegtem Geist im Wasser und meditiert. So Shukla Bhara sah ein, dass er vom Stolz eingeholt worden war. Während er seine ganzen spirituellen Bewegungen oder Bemühungen gemacht hatte, war wieder der Stolz gekommen, wieder das materielle Bewusstsein gekommen, wieder die Identifizierung mit dem, was nicht ist, dem Körper und dem Geist. Und er dachte, ich habe den ganzen Punkt des spirituellen Lebens verloren und fiel. Er weinte, weil er sich zurückversetzt fühlte und fiel dann in Ohnmacht. Als er aus der Ohnmacht kam, sagte Chaitanya Mahaprabhu ihm ein Vers, den ihr alle kennt. Wenn ihr wollt, können wir es zusammen singen. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Eva Kevala. Kalo Nasteva, Nasteva, Gasteva, Gati Anyata. Ja, das ist ein Text aus dem Narada Purana, der sagt, im Kali Yoga kann man, gibt es keine andere Möglichkeit, dreimal wird das gesagt, damit es ganz klar ist, für Selbstverwirklichung, außer dem Chanten der heiligen Namen, und da wird es nochmal gesagt, dreimal, dem Chanten des heiligen Namens, und wenn man es noch nicht gehört hat, weil man gerade geschlafen hat, dem Chanten des heiligen Namens, das ist the means, die Upaya der Selbstverwirklichung. Shukla Bhara nahm das zur Kenntnis und hörte das. Und dann sagte Lord Chaitanya aber etwas Besonderes. Wie soll man dann chanten, dass man Selbstverwirklichung gewann? Was ist die Kunst des Chantens? Und er sagte, dass es vier Qualifikationen gebe. Nur jemand, der sich für niedriger hält als das Gras, der noch duldsamer ist als ein Baum und der keinerlei persönliche Ehre für sich in Anspruch nimmt, aber bereit ist, anderen Respekt zu erweisen. Er ist in der Lage, unablässig den heiligen Namen zu chanten. Er kann das. Er kann das. Wenn man den was das bedeutet, zu Deutsch gesagt, ist, dass man wirklich aussteigt aus dem materialistischen Bewusstsein. Dass man sich nicht mehr identifiziert mit dem Körper, sondern versteht, ich bin eine ewige spirituelle Seele. Und dass man sich auch nicht mehr identifiziert mit den verschiedenen Gedankenströmen. Und dass man im Leben so ein bisschen duldsam wird. Und nicht immer reagiert und auf das, was da an Störungen in der materiellen Welt gekommen. Ein duldsamer Mensch bei Störungen kann unglaublich Fortschritte machen. Jemand, der unduldsam ist, weil er sich so mit dem Körper identifiziert, ist bei der kleinsten Störung aufgeschmissen. Aber ein duldsamer Mensch, der sich... Hallo! Wir sind gleich fertig. Das Piep, piep, wie ein kleines Mäuschen. Ein duldsamer Mensch. Wenn da Störung kommt, ist es wie ein Blitzschlag im Herzen, wo der Erkenntnisblitz aufstrahlt. Das ist etwas sehr, 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 sehr Schönes. So, der Lord Chaitanya Mahaprabhu sah, dass Shuklambar sich das zu Herzen nahm, und er sagte ihm: Ich segne dich hiermit, dass du Prema Bhakti in deinem Herzen bekommst. Na, Prema Bhakti, das ist mein Herz und meine Seele. Als die Devotis hörten, wie der Herr Shuklambara segnete, waren sie sehr, sehr froh und riefen laut aus: Jai! 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 Und auf diese Weise wurde Shuklambara gesegnet. Ich finde es sehr, sehr schön. Während auf dem, sagen wir mal, auf dem einfachen Weg für Menschen, die erst anfangen auf ihrem spirituellen Wegen, sagen wir mal, nur die Absorbierung wichtig ist in das Chanten, dass sie wirklich einfach den heiligen Namen oder den Klang des heiligen Namens in ihren Bewusstseinsraum stellen und sich dann einfach ganz und gar kontrolliert fixieren auf das Chanten. Das ist die erste Stufe. Aber die zweite Stufe, die einen viel weiter noch bringt, die aber vielleicht müssen manche von uns erstmal die erste Stufe nehmen. Die zweite Stufe, die einen noch weiter bringt, ist einfach, dass wir diese Eigenschaften im Herzen entwickeln, die dann auftreten können, wenn wir ein kleines Wort lernen. Nicht Identifikation mit dem materiellen Körper. Nicht Identifikation mit dem materiellen Körper. Das ist die einzige Situation, um wirklich zu einer spirituellen Haltung zu kommen. Es gibt einen schönen Text, über den, als ich in Tibet war, habe ich einen Mönch gesehen, der hat mir diesen Text aufgeschrieben und ich habe ihn dann von unserem Guide übersetzen lassen. Da hieß es, das war ein Text, den der Buddha gelehrt hatte. Er hatte gesagt: Hast du noch nie einen Menschen gesehen, der zitternd vor Alter die Straße entlang kommt? Und ist dir dabei noch nie der Gedanke gekommen, dass auch du eines Tages in die Fußstapfen dieses Mannes treten wirst? Das ist die zweite Frage. Hast du schon mal einen Menschen gesehen, der so krank ist, dass man ihn aus dem Bett heben muss und dann wieder ins Bett zurückheben muss? Und ist dir dabei nie der Gedanke gekommen, dass du eines Tages in der gleichen Situation bist? Hast du noch nie einen Leichnam gesehen, der da liegt und von dem der Geruch der Verwesung ausströmt? Und ist dir dabei nie der Gedanke gekommen, dass auch du eines Tages einmal da liegen wirst und diesen Duft ausströmst? Warum identifizierst du dich dann so stark mit etwas, was du nicht bist, O Ewiger, warum identifizierst du dich mit dem Körper? So, diese Haltung der Nicht-Identifizierung ist etwas, was Lord Chaitanya dem Shuklambara lehrte und was ihn auf Bhakti-Art und Weise lehrte. Denn dann kann man sich wirklich mit Freude und mit großer Sicherheit Krishna zuwenden. So, ich möchte jetzt das, was ich gesagt habe, in eine Übung einkleiden. Ich möchte mit euch zusammen singen, wieder den Kirtan singen. Gadadhar, darf ich dich bitten? Nimai, du kannst ja Gadadhar helfen, den richtigen Ton zu finden. Und Und wir singen dann Hare Krishna, Triganga. Hare Krishna, Bhagavatam. Bitte setzt euch aufrecht hin. Vielleicht schaut ihr euch ganz kurz nochmal im Raum um, weil ich euch gleich bitten werde, euch ein bisschen zu vertiefen. Wenn ihr so weit seid, schließt bitte die Augen zu. Und versucht beim Kirtan, euch ganz auf den Klang der heiligen Namen auszurichten. Stellt den heiligen Namen in den Raum seines Bewusstseins, wie man vielleicht eine Kerze da reinstellen könnte oder einen guten Stuhl. Und fixiert sich dann erstmal nur auf den heiligen Namen. Die Gedanken, die kommen, lässt man vorbeiziehen wie Wolken, die am Himmel vorbeizieht, ohne ihn nachzuschauen, ohne sich mit ihm zu identifizieren. Man lässt dann sozusagen den Holy Name machen. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama. Hare Rama,
Shama Shama Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Herzlichen Dank für euer Zuhören. Ich wünsche euch viel, sagen wir mal, ja, viele gute Erfahrungen, während ihr mehr und mehr in die Kunst des Kirtans Einlass findet. Eines Tages wird jeder von uns aufwachen und merken, dass er mit einem Orchester ausgestattet ist, was er noch für ein paar Jahre sein Eigentum nennen kann. Da gibt es eine Stimme, Rhythmusinstrumente und die göttlichen Namen, die man singen kann, die heiligen Namen in jeder Lebenssituation. Und während man denen immer mehr Platz gibt, immer mehr Raum im Bewusstsein bereitstellt, wird sich der heilige Name so ausweiten können, eben wie dieser Tropfen Öl auf Wasser oder Papier sich ausweitet und tatsächlich die störenden Bewusstseinsmuster, die uns wie eine Art mentales Gefängnis gefangen halten, auflösen. Das ist ganz sicher und ihr werdet eine solche Wandlung dann finden. Mein Punkt, den ich rausbringen wollte heute, ist wirklich diesen bewussten Punkt, diese bewusste Bemühung, den Heiligen Namen in den Raum des Bewusstseins zu stellen und sich dann darauf zu fixieren und seinen Einfluss auf diese Weise höher, also größer werden lassen. Worauf immer man sich richtet, das wird ja größer werden. Wenn ich mich darauf ausrichte, ich bin ungerecht behandelt worden vom Leben, das Wetter ist mies, dann werden diese Bewusstseinsinhalte in meinem Bewusstsein zunehmen. Wenn ich aber mich wirklich auf andere Dinge fixiere, ganz andere, die gar nichts mit dem materiellen Bewusstsein und den materiellen Eindrücken zu tun haben, wie gerade den Heiligen Namen, wird der sich unglaublich ausweiten und ausbreiten. Das ist sehr schön, das zu verspüren. Dazu gehört nur ein bisschen, sagen wir mal, Nicht-Identifizierung, indem man diese vier Wahrheiten praktiziert, die Chaitanya Mahaprabhu dem Shuklambara mitteilte. Gut. Es gibt Jan Konyabihari, ich sehe, du hast eine Hand erhoben für eine Frage. Mhm. Ja.
Ich sehe bei dem, was du präsentiert hast, ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem. Auf der einen Seite sollen wir halt den Vorgang, den wir haben, ist das Chanten, und das machen wir ohne Stolz, und wir versuchen halt, uns nicht zu identifizieren.
Ja.
Was aber ein bisschen in die Richtung Befreiung geht. Ne? Wenn wir nicht mehr uns identifizieren, sind wir eigentlich schon befreit. Also das heißt, wir müssen erstmal befreit sein, damit wir ordentlich Kirtan machen können. Kirtan bringt uns wieder zur Befreiung.
Ja, ja, ich verstehe, was du sagst.
Also eigentlich hören wir ziemlich häufig.
Wo ist die Ursache? Wo ist die erste Ursache sozusagen? Nein, das ist ganz gleich, was in deinem Bewusstsein ist. Du kannst chanten, du musst nur Gebrauch machen von der Möglichkeit, der Wahlmöglichkeit, die wir haben, uns für das Chanten zu entscheiden. Du musst einfach, verstehst du, beim Chanten, also wenn man so eine Reise mal macht, also ich allein, wie ich heute hierher kam, war ich alles andere als fixiert auf Chanten. Ich habe diese, ihr kennt das, wenn man operiert ist, dann gibt es so ein gesunden Schmerz, der einen aber ganz schön zur Raserei bringen kann, wenn man auf Schmerzmittel verzichten möchte. Und das war also ganz prominent bei mir im Gedanken. Ich komme gerade aus der, gerade als vor 2 Wochen, das ist auch schon wieder 2 Wochen her, aber ich heile irgendwie so ein bisschen langsam physisch. Und ich habe, da gibt es wirklich dann die Möglichkeit. Du setzt dich hin, du singst. Und du kannst es denken, oh, hier noch was und da was und diese Chirurgen und überhaupt und immer ich, das ist ja klar, ich bin immer der Unglücksrabe und so weiter. Und du kannst dann aber sagen, well, da könnte ich jetzt noch was anderes denken. Und du richtest das Bewusstsein auf das Chant. Und wenn das auf den Mantra richtet, dann übernimmt der Mantra, das war mein Punkt, plötzlich eine Kraft. Bhaktivinoda Thakur vergleicht es mit dem Aufgehen der Sonne, die natürlich am Anfang noch gar nicht sichtbar ist, dann aber mehr und mehr sichtbar wird, und in dem Maße, wie sie über den Horizont steigt, die Dunkelheit auch wegbringt. Nicht in dem Maße. Also es ist nicht, dass du, um dich zu fixieren müssen, auch, zu können auf Chanten, eine befreite Seele sein musst, wo der Bewusstseinsraum total frei ist von allen Straßenbahnen des Berliner Alltagsdenkens. Nicht? Die ganzen Sachen, die du durch. Überhaupt nicht. Du musst einfach nur die Wahl haben, daran zu denken. Das ist, und diese Wahl ist sehr wohl mit uns. Also diese Kraft ist sehr gut. Das gelingt am Anfang nicht so. Man fällt dann wieder zurück in die alten Gedankenmuster. Aber man kann das üben, und bis man schließlich in die neuen Gedankenmuster fällt. Und wisst ihr was? Wenn man mehr chantet, wird das einfacher. Wir haben ja jetzt für 12 Stunden in Radadesh gesungen, am Tag. Ich war nicht die ganze Zeit dabei, aber ich war auch schon dabei. Und irgendwann, das merke ich jedes Mal, ist es dann gar nicht mehr so, dass du bewusst chantest jetzt, sondern das übernimmt ein. Das ist nicht, in Deutsch haben wir den Begriff Ohrwurm. Ne? Zum Beispiel bestimmte klassische Musikstücke sind Ohrwürmer für die Deutschen. Ne? ist ein Ohrwurm. Der dreht sich immer wieder. Aber das ist mehr als ein psychologischer Ohrwurm. Da ist ein Licht, was sich ausbreitet plötzlich. Ein göttliches Licht. Mehr chanten. Dann ist es wesentlich einfacher. Ja.
Ich habe noch eine zweite Frage.
Wirklich?
Ja. Zu dem Punkt von dem Stolz. Du hast gesagt, was sind das von Lord Chaitanya gebracht? Niedriger als das Stroh in der Gasse und sowas. Das ist vielleicht nicht jetzt die Ebene von allen. Könnten wir Stolz vielleicht so sehen, dass man sagt, dass man versucht, nicht zu denken, dass man besser als das andere ist?
Ja, dieses Werten, das ist eines der Eigenschaften eines stolzen Menschen, der bewertet immer alles. Der hat die Schwerter der Bewertung bei sich. Habt ihr den Film gesehen, Gorillas im Nebel?
Ja.
Ja? Ich nicht. Also ist der gut? Gorillas im Nebel. Das habe ich gelesen jetzt neulich. Das ist ein Film von einem Forscher, der hat als erstes, war der in der Lage, mit Gorillas zusammenzuleben und die zu filmen. Das sind die scheuesten Dschungelbewohner überhaupt. Die lassen, haben noch nie irgendwelche Forscher an sich rangelassen. Aber eben diesen einen, Daniels mit S heißt er.
Seine Frau.
Nee, das ist seine Schülerin, die Frau.
Ja, aber die Gorilla im Nebel ist eine Frau. Also ja. Nie mit den Gorillas, das ist eine Frau.
Eine weibliche Gorilla. Eine weibliche Forscherin. Ja. Ja, aber der weiß ich, die heißt, ich habe den Namen jetzt nicht, aber das ist die hat das weitergeführt, was dieser Forscher angefangen hat. Ich weiß, die hat dann den Film rausgebracht, aber. Ihr wisst das besser als ich, aber dieser Forscher jedenfalls war der Erste und diese Frau, die den Film gedreht hat, wie ich jetzt gelernt habe, ist eine Schülerin von ihm und der lebte also mit den Gorillas und fotografierte die beim Essen, beim Schlafen, beim, nenn es, Fortpflanzung. Was machen Gorillas noch? Alles Mögliche, was sie so machen. Und andere Forscher haben ihn dann gefragt, was hast du getan, damit die dich so dicht an sich heranlassen, so sehr, dass dann schließlich auch ein Film über die von dieser Frau, dieser Forscherin gedreht worden konnte, diese Schülerin. Und er hat gesagt, ich habe keine Waffen getragen. Und ich glaube wirklich, das ist eines der Geheimnisse auch in unserer devotionalen Kommunität. Wir haben zwar keine Waffen, sieht ja auch blöd aus unter dem Dhoti. So, aber wir tragen dennoch Schwerter mit uns, Schwerter der Bewertung. Ja, wir machen das so, andere machen das nicht so und so. Das muss man sich abgewöhnen. Das ist ein Zeichen von Stolz, nicht? Wo man nicht andere achten kann für das, was sie sind. Ja, man kann das. Ich weiß, du suchst nach einer Übersetzung dieses Verses, der schmackhaft ist für postmoderne Menschen. Ja, das ist, kann man sicherlich nennen. Darunter leiden viele Menschen, dass sie bewertet werden und dass sie in sich auch immer diese Eigenschaft sehen, zu bewerten. Und das kommt halt aus dem Ankara, dem falschen Ego raus. Gut. Ja.
Was sind nochmal bitte die vier Eigenschaften? Was hat der Lord
diese vier gesagt? Eigenschaften? Man sollte Bescheidenheit üben, Duldsamkeit, die Fähigkeit, anderen Ehre zu erweisen, sie zu respektieren, nicht so einfach zu tolerieren, sondern sie zu achten und keine Achtung für sich in Anspruch zu nehmen. Das sind diese vier. Die führen dazu, dass man die Kirtan immer machen kann. Ein stolzer Kirtanier, der kann leider nicht immer Kirtan immer machen. Der muss auch an sich arbeiten, dann kann das. Gut. Ich habe noch eine kleine Ansage. Darf ich fragen, ist unsere Sonnentüte hier? Ja, gut. Die erste Ansage ist etwas, Sadashiva hat mir eine E-Mail geschrieben vor ein paar Tagen, wo er mich darauf hinwies, dass wir das Wagenfestival dieses Jahr, ach Clemens, du bist ja auch da. Ich hallo Paul. Sadashiva hat in diesem E-Mail gesagt, wir haben dieses Jahr ein unglaubliches Festival in Berlin vor, und zwar werden wir einen Wagenumzug in der Straße unter den vier Linden machen.
Sorry.
In meinem Heimatdorf, wo ich herkomme, gibt es eine Straße unter den, also unter den Linden. Und dann haben wir das große Festival. Stellt euch vor, direkt vor dem Brandenburger Tor, der Schnittstelle von ganz vielen historischen Ereignissen und so weiter. Und bis dahin können wir uns ja vorbereiten, die Kunst des Kirtans gut zu erlernen. Wann ist denn? Es ist im
30.
Juli. Ja, ich habe sofort in die Schweiz geschrieben. Ich bin da am Bhakti-Retreat gecancelt worden. Also bin ich da, dass ich diesen Tag nach Berlin fliegen muss. Ich kann nicht anders. Ich muss. Und ich möchte euch ganz herzlich bitten, schon einen Anlauf zu nehmen. 30. Juni. Juli sogar. Juli, also der zweite Monat mit J. Und da kann man, ja, das wird bestimmt sehr schön werden. Da würde ich auch die Freunde, ich habe so eine Idee, ob ich nicht den Herrn Exilbürgermeister oder Ex-Bürgermeister, sagt man, Herrn Wohlbereit einladen könnte. Der ist durchaus für spirituelle Dinge offen. Ich habe mal mit ihm gesprochen, also zweimal sogar gesprochen mit ihm, also wollte mich auch mal zum Frühstück einladen. Frühstück mit dem Bürgermeister, ja? Also mir angeboten, aber dann war ich dann nicht in Berlin, wo das Frühstück stattfand. Ja, also das wird sehr schön. Und das Zweite ist natürlich etwas Besonderes. Es geht um ein bestimmtes Lied. Wir haben das einstudiert. Heute ist nämlich ein Geburtstag hier. Der Geburtstag von Braj Kishori. Ist die hier? Ja. Also.
Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Braj Kishori. Happy Birthday to you. May you attain love of Godhead. May you attain love of Godhead. May you attain love of Godhead. Happy birthday to you.
Falsch gescheut, dein Geburtstagsgeschenk. Ich glaube, du wirst dich sehr freuen. Bitte. Ja, das musste sein. Gut. Was? Guckst du mal, ob du es schon hast? Was jetzt, Herr Shiva?
Wir machen kurz 5 Minuten Pause zum Beinevertreten.
Gut,
und dann
gut.
Schön.
Ich wollte noch mal kurz zum Schenken was sagen. Ich habe eine wunderbare CD geschenkt gekriegt. Aus Radeitung. Ich glaube, weil du
Radeitung.
Die ist so schön. Wenn ich die anmache, wir rollen die Tränen uns eigentlich, weil ich traurig bin, weil sie schön ist.
Wirklich?
Wenn ich morgens wach werde, ich immer die Melodie. Wenn ich ins Bett gehe, diese Melodie. Ich kann gar nicht anders.
Also bei Renuka gibt es die absolut bewegende CD.
Ja.
Ne? Die absolut bewegende CD. Gut.
Sehr schön.
Schön. Danke. Gut, ja, dann haben wir jetzt die 5 Minuten Pause. Hare Krishna.
Hare Krishna. Maharaj ki jai.